Kapitel 5 Thora, rodender Zolltrall. Die Magellan war einst so konstruiert worden, dass man an Bord von jedem Ort binnen maximal 5 Minuten an jeden anderen Ort gelangen konnte. Dennoch saß Thora, rodender Zolltrall, bereits eine Weile auf ihrem Sessel, als ihr Ehemann die Zentrale betrat. Perry Roden wirkte gereizt. »Die Expresslifte sind teilweise deaktiviert«, schimpfte er. »Ich musste einen Umweg nehmen.« »Die Magnetfelder für die Liftkabinen kosten Energie«, gab die Agonidin trocken zurück. »Und Energie ist kostbar. Was nicht unmittelbar gebraucht wird, habe ich abschalten lassen.« Roden winkte ab. »Wie sieht es ansonsten aus?«
»Trostlos«,
Thora deutete in das primäre Außenbeobachtungshologramm. Es zeigte die beiden bereits bekannten Sonnen. Planeten gab es nicht. Entweder hatten sie es tatsächlich mit einer reinen Doppelsonne zu tun, oder die Memeter hatten die beiden Sterne einst ohne Begleiter an ihre Positionen geschleppt, damit sie dort die für ihren Sonnentransmitter benötigte Energie lieferten. Dann musterte Roden die übrigen Ortungsechos, die Diderot als farbige Markierungen in die dreidimensionale Darstellung eingefügt hatte. »Sind das«, setzte er an. Thora unterbrach ihn.
»2 kosmische Kontore und ein paar Frachtschiffe der Hammamesch. Alle schwer beschädigt und offenbar verlassen. Wir bekommen keine Antwort auf unsere Funkanrufe und können keinerlei Vitalzeichen sowie nur schwache Energieemissionen anmessen.«
Roden nahm neben seiner Frau Platz und kratzte sich nachdenklich am Hinterkopf. »Wo genau sind wir?«
»Ziemlich exakt auf halber Strecke zwischen unserer Heimatgalaxis und M33.«
Thora rief ein zusätzliches Hologramm auf, das die entsprechenden Entfernungen veranschaulichte. Der Doppelsonnentransmitter lag tatsächlich fast genau 1,5 Millionen Lichtjahre von den beiden Sterneninseln entfernt, mitten im intergalaktischen Leerraum.
»Unser LTG-Triebwerk ist nach wie vor einsatzbereit?«, fragte Roden.
»Zu 100%, rief Adliner Gonezal aus dem Hintergrund der Zentrale. »Wie auch der Rest des Schiffs.«
Er stand mit vor der Brust verschränkten Armen neben dem Positronikpult von Cyrana da Ota. Die Ortungschefin war in ihre Arbeit vertieft und wertete die Messdaten der Umgebungserfassungssysteme aus.
»Angesichts unserer Position ein beruhigender Umstand, nicht wahr?«, fügte Adlan hinzu.
Thora gab ihm recht. Die Terraner oder Akoniden verfügten nur über wenige Raumschiffe, die eine Strecke von mehreren Millionen Lichtjahren innerhalb einer akzeptablen Zeitspanne zurücklegen konnten. Die Magellan mit ihrem als Langstreckentransientengleiter, kurz LTG, bezeichneten Fernantrieb war eines davon. Wenn sie über die Sonnentransmitter nicht mehr weiterkamen, waren sie somit zumindest in der Lage, den weiteren Weg aus eigener Kraft zu schaffen oder in die Milchstraße zurückzukehren.
»Was ist mit dem Transmitter? Ist er defekt?«
Roden starrte konzentriert auf die in schnellem Wechsel vor ihm und Thora aufleuchtenden und wieder erlöschenden Infoholos.
»Wissen wir noch nicht«, antwortete Zol.
Der alterslose Mann mit dem für Akoniden ungewöhnlichen Haarschnitt, der einer Mönchstonsur ähnelte, saß an den Navigationskontrollen. Man wusste nicht viel über ihn, außer dass er auf seinem Gebiet eine Koryphäe war und angeblich keinen Nachnamen hatte. Für aufwendige Überprüfungen des Personals war keine Zeit gewesen. Roden und seine Gefährten hatten die nötige Mannschaftsstärke ohnehin nur mit viel Mühe und Not zusammenbekommen.
»Es hat sich jedenfalls kein Empfangsfeld gebildet«, sagte Zol. »Wenn ich das richtig sehe, ist die Magellan ziemlich willkürlich rematerialisiert, daher wohl auch die Phaseninkonsistenz und die damit verbundenen Quanteneffekte an Bord. Die Shehuan waren uns anscheinend wohlgesinnt, denn die Situation hat sich relativ schnell wieder von allein normalisiert.«
»Die Hammamesch haben diesen Transmitter wohl als Zwischenstation auf ihrem Weg in die Milchstraße genutzt.
meldete sich Reginald Bull zu Wort. Er hatte eines der Sekundärpulte in Beschlag genommen und befasste sich mit diversen taktischen und strategischen Analysen der Informationen, die ihm die Ortungssysteme und Externsensoren der Magellan lieferten.
»Und dann ist etwas passiert!« »Was du nicht sagst, Sherlock!«
Gucki war wie so oft mitten in der Zentrale materialisiert. Im Schlepptau hatte er Aveline Celestaris, die sich sichtlich unbehaglich umsah. Man musste keine große Menschenkenntnis haben, um zu erkennen, dass ihr die plötzliche Aufmerksamkeit alles andere als recht war.
»Kannst du Gedankenimpulse von da drüben empfangen?« fragte Thora.
»Nein, Kommandantin!«
antwortete der Ild übertrieben militärisch.
»Allerdings ist es wissenschaftlich erwiesen, dass intensives Nackenkraulen meine paranormalen Fähigkeiten potenzieren kann.«
»Jetzt nicht«, sagte Perry Roden streng. »Die Lage ist ernst, Kleiner.«
»Aber nicht hoffnungslos, Großer!«
Gucki bewies einmal mehr sein Talent, eine intensive Situation mit ein paar flapsigen Sprüchen zu entspannen.
»Wenn du willst, kann ich das übernehmen.«
Die Stimme von Celestaris war kaum zu verstehen. Es musste sie große Überwindung gekostet haben, sich überhaupt zu Wort zu melden.
»Wir hatten noch keine Zeit, uns genauer mit ihr zu beschäftigen«, dachte Thora. »Sie wirkt so verloren.«
Gucki warf der Akonidin einen raschen Blick zu und zwinkerte.
»Hör auf, meine Gedanken zu lesen«, dachte sie verärgert.
Dann senkte sie den Kopf.
»Aber danke, dass du dich um sie kümmerst«, fügte sie versöhnlicher hinzu.
»Komm«, forderte der Mausbiber die junge Frau auf. »Wir setzen uns in die Lounge und lassen die wichtigen Leute ihre Arbeit tun. Mal sehen, was du in Sachen Nackenkraulen drauf hast.«
Die sogenannte Mutanten-Lounge war ein Bereich der Zentrale, in dem man ein paar Sessel und eine große, bequeme Couch aufgestellt hatte. Dort hatten früher die paranormal begabten Menschen und Außerirdischen an Bord ihren Platz gehabt, sofern sie nicht in die normalen Schiffsabläufe involviert gewesen waren. Namen huschten durch Thoras Bewusstsein. Taku Kakuta, Ivan und Ivanovich Goratschin, Ernst Ellert, Tania Nafe, Ishimatsu, André Noir, Buryu Sengu, Anne Sloan, Betty Tufri und so viele andere. Gute Freunde, von denen die meisten nicht mehr lebten oder irgendwann spurlos verschwunden waren. Die Akonidin schüttelte den Kopf und konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart.
»Ich schlage vor, dass wir mehrere Einsatzgruppen losschicken«, sagte Thora Rodender Zoltra laut. »Als erstes kümmern wir uns um die Frachtschiffe. Sobald wir ein bisschen mehr wissen, sehen wir uns auf den beiden Kontoren um.«
Niemand erhob Einwände. Eine halbe Stunde später verließen die zwei Space Discs die Magellan und nahmen Kurs auf die Hammermesh-Frachter, die mit ihrer marmorierten Oberfläche und der bauchigen Form an irdische Haselnüsse erinnerten.